Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 74 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und heute geht es im Hauptthema um Suchintentionen von Suchenden in Google und was HLPs damit zu tun haben können. Hey, hallo und herzlich willkommen nochmal von mir, Marco Young, zu dieser Ausgabe Nummer 74 des Wayne Podcast. Herzlich willkommen. Gestern war der 1. Mai. Ich weiß nicht, was ihr so getrieben habt. Ich hoffe, ihr seid mit euren Liebsten zusammen gewesen oder habt die Zeit zumindest irgendwie ordentlich genutzt, um nicht immer nur Business zu machen, sondern einfach auch mal zwischenmenschliche Kontakte zu pflegen. Ich habe zumindest sehr viele Leute gestern gesehen, die das gemacht haben und die waren auf dem richtigen Weg unterwegs. Alle Leute, die einfach nur an ihren Empfängern da draußen, an ihren Videoempfängern oder Fernsehempfängern gesessen haben oder gedattelt haben an ihren Computern, die sollten sich mal hinterfragen, ob das so richtig ist, was sie da machen, gerade bei dem schönen Wetter, was gestern da so vorherrschte. Ich bin gestern durch den Görli gelaufen, also das ist hier so ein Park in Berlin, der eigentlich berühmt und berüchtigt dafür ist, dass da immer so eine ganze Menge Straßenkrawalle ausgegangen sind, gerade am 1. Mai. Der ist auch berühmt und berüchtigt dafür, dass da von Schwarzafrikanern Drogen vertickt werden, in ziemlich großen Mengen. Und ich war sehr gespannt, mal auf der anderen Seite oder von der anderen Perspektive schauend in diesen Görli zu gehen oder auch auf das Maifest in Kreuzberg zu gehen, gerade weil ich in meiner Laufbahn als Polizist ja oftmals auf der anderen Seite stand und mir da wirklich wildeste Straßenschlachten geliefert habe mit linksautonomen Leuten. Und das hat sich in den letzten Jahren ja zum Glück ziemlich beruhigt und ich fand es jetzt mal so als neutraler Beobachter einfach mal ganz schön über den Görli zu laufen und mir das alles mal so anzugucken, was ich sonst immer nur aus den Nachrichten kannte oder direkt aus der Perspektive, ich bin ein Polizist, kannte. Und ich war sehr, 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 sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich hier in Berlin ihren Kiez zurückgeholt haben und echt darauf achten, dass die Linksautonomen oder auch, dass diese politische Gesinnung, die da vielleicht herrscht, jetzt nicht dazu beiträgt, den ganzen Kiez in Schutt und Asche zu legen, so wie es in den Besetzerzeiten irgendwie so der Fall war. Und da war ja so der 1. Mai eigentlich immer radikal besetzt für Straßenschlachten und politisches Engagement in Richtung, ich muss mein Engagement halt zeigen, indem ich Mollys und Steine schmeiße, was sowieso nie richtig in meinen Augen zumindest war. Also ich bin über den Görli gelaufen, habe mir viele andere Locations angeguckt und muss sagen, eine super friedliche Stimmung, super tolles Bild, grundsätzlich die Leute haben gefeiert, haben getrunken, haben getanzt, haben kommuniziert, was in Zeiten von Facebook und Co. ja gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und das fand ich super toll. Die Polizei hat eigentlich nur sich darauf beschränkt, Streife zu laufen, hat auch darauf geachtet, dass im Zusammenhang mit der Security nicht zu viele Leute in den Park reinkommen. Also alles, was so sicherheitsrelevant ist, abseits von Straßenschlachten, ist da ganz gut in den Griff bekommen worden. Und abseits von dem, dass ich da jetzt schwer begeistert war als Besucher, war natürlich ein Fakt, den ich beobachtet habe, wieder auch eine Sache, die aufs Marketing direkt einzahlt. Und das ist die Tatsache, dass da wie irre mit Beats gearbeitet wurde. Also diese treibenden Techno-Beats, die den 1. Mai immer so begleitet haben, die sind da vielleicht in den letzten Jahren auch schon, aber von mir unbemerkt, wirklich in Masse abgefeuert worden. Und jetzt nicht nur im Görlitzer Park, wo ja eine Bühne aufgebaut war und da DJs aufgelegt haben, sondern alle Geschäfte, die so in dem Bereich angesiedelt waren, diese ganze Hochbahn in Berlin runter, im Bereich Kreuzberg, da war jedes Geschäft, jeder Späti ist irgendwie zur Partymeile geworden. Jeder hatte eine riesen Boxenanlage und jeder hat davor gestanden und hat gefeiert und die Leute haben davor getanzt und haben natürlich auch ein bisschen was für das Geschäft beigetragen, weil da, wo ich tanze, kaufe ich mir vielleicht auch eine Limo oder ein Bier oder sonst irgendwas und mache damit wirklich Business. Aber im Gesamten entsteht daraus eine Stimmung, die von Beat getragen halt so ein gutes Gesamtkonzept einfach liefert. Und ich muss sagen, das kann man natürlich auch super übertragen ins Marketing. Also, dass aufgeweckte Beobachter dieser ganzen Szene, sage ich jetzt mal. Die haben ja schon lange entdeckt, dass Beats der super treibende Part sind, um Leute zusammenzubringen, aber auch um Botschaften zu transportieren. Und das hat jetzt in Kreuzberg genauso geklappt, wie es jetzt bei Kollega und Farid Bang bei diesen, die jetzt nicht mehr gebenden Echo-Verleihungen geschafft haben, dass sie nämlich mit Beats ihre Botschaften in die Köpfe leider sehr vieler junger Millionen Menschen bringen in Deutschland und die durch die Verkaufszahlen dann die noch pushen, dass die so ein Echo bekommen und damit Aufmerksamkeit generieren. Der Hebel ist zwar total ätzend und ich bin da schon ziemlich oft darauf eingegangen, aber im Kern ist es so, dass durch diese Beats, die extrem treibend sind für Menschen und einfach vielleicht noch ein größerer Kauf- oder Identifikationspunkt sind, als es jetzt so ein Call to Action hat, dass die einfach super eingesetzt werden können, um Botschaften zu transportieren. Und ich glaube, daran sollte man im Marketing noch sehr viel mehr arbeiten, überhaupt an Content-Formaten, die aus dem Offline kommen und wo sie sehr wirksam uns vorgeführt werden. Und ja, die 1. Mai Feierlichkeiten jetzt in Berlin zeigen, dass die da auf dem richtigen Weg sind und dass die auch marketingmäßig einen guten Job machen. Das letzte Mal, wo ich das erlebt habe, dass so eine coole Stimmung aufgekommen ist, war in Austin, wo die ganze Stadt eben bei der South by Southwest nach einem ähnlichen Muster funktioniert hat. Und ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, zu dem Spirit, der da in Austin herrschte. Und ich finde das echt faszinierend, wie viele Menschen diesem Beat halt irgendwie auch folgen. Da will ich nochmal kurz darauf verweisen. Ich habe mal irgendwann einen Bericht im Fernsehen gesehen, wo auch diese Beat-Theorie im Gesundheitswesen eingesetzt wurde. Also da waren Leute, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten oder die irgendwie ein anderes Leiden hatten, was dazu geführt hat, dass sie ihre Gliedmaßen nicht mehr richtig bewegen konnten. Und die sind damit trainiert worden, dass sie einen Beat, also dass sie ihre Schritte setzen nach einem Beat. Und die Erfolge waren um über 50% höher als bei den Leuten, die ohne Beats trainiert wurden. Und da konnte man sehr schön daran sehen, dass der Körper und der menschliche Geist immer darauf trainiert ist, diesem Beat zu folgen und immer in diesen Beat kommen will. Also wenn du einfach deinen eigenen Takt läufst auf der Straße und hörst einen Beat von irgendeinem Titel, dann wirst du dich ziemlich schnell dabei ertappen, dass du immer in diesem Beat laufen willst, weil es einfach mehr Laune macht, als wenn du außerhalb des Beats läufst, wenn du ein Rhythmusgefühl hast. Ich glaube, das ist natürlich immer die große Voraussetzung dafür. Ja, das war eine kleine Zusammenfassung für alles das, was ich jetzt am 1. Mai erlebt habe. Kommen wir mal zum Housekeeping und dann steigen wir in die Themen auch rein.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Oh.
Ja, Housekeeping. Können wir wieder mal darauf beschränken, dass ich nur die Themen nehme, die für mich jetzt relevant waren, weil in den Kommentaren ist wie immer nichts drin gewesen. Habe ich schon oftmals gesagt, die Kommentare auf den Blogs werden nicht mehr benutzt. Ich gucke mir auch viele andere Podcasts oder Blogposts mit den Podcasts an und da sind auch immer relativ wenig Kommentare dabei. Andererseits wächst die Teilnahme in Form von direkten Ansprachen per Facebook etc. pp. Da habe ich in den letzten Sendungen ja schon was zu gesagt. Da bin ich jetzt nicht so erstaunt. Ich bin aber nur sehr erstaunt, dass die Leute, die gerade anfangen, darüber erstaunt sind. Aber die können es ja auch nicht besser wissen. Also wenn du damit anfängst, sei vorbereitet, dass in den Blogposts zu den Podcasts nicht so viele Kommentare auflaufen. Es sei denn, du provozierst vielleicht radikal und auch in einer Zielgruppe, die immer noch sehr blogaktiv arbeitet. Ich glaube, im Online-Marketing ist das nicht so der Fall, gerade weil die Schwelle, sich einfach die Finger zu verbrennen und seine Meinung zu äußern, irgendwie relativ hoch ist und die Reputation in den Augen von anderen vielleicht leidet. Ich glaube, da ist ein Riesenschwellenwert dahinter. Ja, für mich war relevant in den letzten Wochen sicherlich, dass wir das Redesign von Sumago ausgerollt haben. Ich habe ja da mal ein bisschen was zu gesagt. Das hat sich ziemlich lange hingezogen, weil ich mir nicht so richtig sicher war, wie wir jetzt diesen Schieberegler vom Military hin zum Normaldesign irgendwie hinbekommen, wie wir das fokussieren. Guckt es euch gerne mal an und gebt mir dann persönlich vielleicht Feedback dazu, wie es euch gefällt. Zeigt mir auch ein paar Baustellen, die es da in jedem Fall noch gibt, weil eins war auf jeden Fall auch so als Learning vielleicht für euch auch relevant. Wir haben bis zu einer gewissen Phase dieses Redesign entwickelt. und wussten, dass noch nicht alle Baustellen gelöst waren und haben uns aber dennoch entschieden, dass wir mit dem grundsätzlichen Basisdesign jetzt an den Start gehen und den Rest agil machen auf Basis von ja Sachen, die uns auffallen oder Sachen, die anderen Leuten auffallen, dass wir da agieren, weil ich einfach daran glaube, dass wenn das Grundgerüst steht an Design, dass man bestimmte Sachen, wenn du jetzt, der gerade zuhörst, irgendwas auf der Sumago-Seite findet und mich anschreiben würde und sagen würde, hier funktioniert irgendwie noch nicht richtig was, dann ist bei mir der Druck relativ hoch, diesen Bug oder diesen Fehler einfach zu beseitigen. Und im normalen Regelbetrieb, wenn das Design so immer auch auf die lange Bank geschoben werden kann, weil natürlich andere Sachen immer noch relevanter sind in der täglichen Arbeit, dann macht man es vielleicht nicht. Und dadurch ist dieses Agile, also einfach Sachen online stellen, die vielleicht nicht so hundertprozentig fertig sind, super geeignet, um einfach mehr Druck auszuüben und den Apparat einfach schneller nach vorne zu bringen. Was mir aber wichtig war, ist, dass wir alle unsere Sales-Seiten, die wir jetzt wirklich nach vorne auflegen, dass die fertig sind und dass wir mit denen arbeiten können. Und ob jetzt im Blog schon jeder Template-Pixel irgendwie einfach schon so sitzt oder ob der Newsletter jetzt hundertprozentig funktioniert. Ja, also da arbeiten wir halt agil dran. Wichtig ist, dass die Sales-Sachen funktionieren, also in Form von Kontaktformularen und in Form von den Seiten, die wir PPC-mäßig da wirklich befeuern. Ja, gerne könnt ihr euch das angucken und gerne könnt ihr uns auch Feedback zuspielen, um diese ganzen Fehler mit uns auch zu finden, die es da noch gibt, oder uns einfach ein Statement geben dazu. Ich würde ungern das öffentlich diskutieren, weil das führt zu nichts, sondern wenn du eine persönliche Meinung dazu hast, dann kannst du mir die gerne zuspielen. Ich bin da total offen. Ich will das nur nicht offen diskutieren, weil das immer dazu ausartet, dass Leute sagen, ich hätte noch das gemacht, ich hätte das gemacht. Ja, ich hätte auch so vieles gerne gemacht. Aber in einer mehrschichtigen Dimension, in der ich mich bewege, ist nicht alles machbar, sondern nur das, was gerade in meinem Zeithorizont so darzustellen ist. So, dann gab es doch ein bisschen Reaktionen zur letzten Sendung, weil ich ja mal probiert habe, anzufangen mit holistischen Seiten, ein paar kleine Sachen so auszurollen, ein paar kleine Häppchen rauszugeben zum Thema holistische Seiten. Und da ist natürlich, da gab es ein Feedback. Und das Feedback sah wie immer aus, nämlich sehr, sehr kritisch. Ich weiß bis heute nicht, warum das so kritisch ausfällt, weil es wird überall über Private Blog Networks geredet, also im Linkbuilding irgendwie, um da was zu machen, über Nischenseiten, über jeden Scheiß wird geschrieben. Aber wenn es sowas wie eine Fokussierung auf eine bestimmte Seitenart gibt, wie es die holistischen Landingpages ja sind, dann kommen plötzlich die Leute aus allen ihren Deckungen und schießen irgendwelche Pfeile, wo ich immer denke, warum? Warum schießt man jetzt Pfeile? Zeigt mir eine ganze Menge in der Freund-Feind-Erkennung, muss ich sagen. Zeigt mir aber noch sehr, sehr viel mehr, wie dieser Markt funktioniert, in dem ich mich da halt einfach bewege. Und zeigt eben auch, dass diese hoffentlich geschossenen Pfeile dazu geeignet sind, ein bisschen weiter zu fliegen und die Bubble, die um mich rum ist, einfach ein bisschen zu zerstören. Ja, wenn ich das jetzt mal so philosophisch als Seifenblase um mich rum sehe, dann sind diese Pfeile halt wirklich geeignet, diese Seifenblase vielleicht irgendwann mal zu durchschießen. Weil auch ich bin in einer Blase drin, aber diese Blase, in der wir uns bewegen, in der ich mich bewege, die ist halt mega, mega kontraproduktiv. Wenn ich was in den letzten Jahren als SEO und als Agenturinhaber gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass die Bubble einfach wirklich tödlich ist. Du arbeitest zwar in der Bubble, das ist für bestimmte Bereiche auch meines Business natürlich total entscheidend, weil wenn ich jetzt alle Sachen in Richtung Camping sehe oder auch Community Management oder Umgang mit der Szene als Sumago, dann ist es natürlich total wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Wenn es aber um Vertrieb für unsere eigenen Produkte als Agentur geht, dann ist diese Bubble völlig irrelevant, weil die Leute, die da drin sind, sowieso zu 99% nicht die Kunden sind, die wir hier betreuen, sondern die kommen woanders her. Und auch die Vertriebswege in die Richtung sind völlig, völlig unterschiedlich. Und zu denken, dass ich in dieser Bubble halt Vertrieb machen kann, im großen Stil, was meine Agentur skaliert, auf irgendeine Straße bringt, das ist halt totaler Quatsch. Und ich merke halt, dass sehr, sehr viele Leute, die gerade so als Freelancer anfangen, immer noch genau in diesen Routinen arbeiten, in denen ich auch drin war und diesen in dieser Fehlinterpretation auch arbeiten. Und das ist wirklich ein Problem. Also das ist auch ein Problem, das stellt man jetzt nicht mit einem Podcast so ab, sondern da muss sich die Perspektive einfach wirklich drehen. Man fühlt sich sicher an dem, was man macht, und das ist die Szene. Und wenn man alles, was man verlässt in Richtung Sicherheit oder aus der Sicherheit heraus, erzeugt eben erstmal Unsicherheit und Angst. Und das ist natürlich eine Sache, die muss man erstmal überwinden. Damit muss man umgehen können. Und bei mir ist es so, dass beide Sachen jetzt getrennt voneinander laufen. Also einmal die Szene-Sachen, die mir wirklich wichtig sind innerhalb der Community, weil da geht es sehr stark um Fortbildung, um Austausch, zumindest mit bestimmten Leuten. Nicht die Leute, die mich halt im Thema HLP anschießen, sondern die halt verstanden haben, dass das ein Format ist, was anscheinend ganz gut funktioniert zurzeit und die sich mit mir da austauschen wollen. Und dann gibt's halt die Leute, die immer Pfeile schießen und ohne zu hinterfragen Pfeile schießen, weil da sind ja auch viele Leute mit bei, die noch niemals eine Interpretation von dem gehört haben, was ich eigentlich unter HLPs verstehe. Ich habe es manchmal auf Konferenzen gesagt, ich habe es vielleicht mal in einem Webinar gesagt und sonst sage ich das meiste dazu, zu meiner Sichtweise, eben in den Workshops, die wir hier geben, und da waren die meisten von denen, die sich da aufregen, draußen überhaupt noch nie gewesen. Und das ist so eine Sache, da ist so ein Ritual entstanden, einfach was anzugreifen, was überhaupt noch nicht greifbar ist, und das ist schwierig, aber treibt mich immer mehr dazu, diese beiden Felder, Bubble versus Vertriebszielgruppe, wirklich voneinander zu trennen. Und das ist eigentlich eine coole Sache für mich. Ob du jetzt da was rausziehen kannst, musst du selbst entscheiden. Denk vielleicht an mich, wenn du denn irgendwann auch an diese Schwelle kommst, dass du sagst, stimmt, Marco hat das auch in seinem Podcast damals gesagt. Denn ist da schon eine Menge geholfen. Viele Sachen passieren halt einfach nicht so, sondern die entstehen im Laufe der Zeit. Und deswegen ist es ja auch so cool, dass SEO halt so ein Bereich oder Online-Marketing auch so ein Bereich ist, den du nicht nur aus Büchern lernen kannst, sondern genau diese Faktoren, wie jetzt diese Betrachtung, die ich gerade gezogen habe, die entsteht halt sehr stark aus Erfahrungswissen und hat damit einen riesen Einfluss auf das, was wir im Online-Marketing machen. Ist Erfahrungswissen, entsteht über Jahre und ist deshalb überhaupt gar nicht reproduzierbar oder in Bücher zu bringen. Das musst du halt wirklich lernen, und bestimmte Herdplatten mit bestimmten Schmerzen, die damit verbunden sind, die musst du auch selbst anfassen. Und das ist so, als wenn ich meinem Sohn was erzähle, wenn es nicht wehtut, lernt das nicht. Ich kann ihm nicht immer sagen, dass es wehtut, wenn er bestimmte Sachen macht, sondern sie müssen wehtun. Wir sind Erfahrungswesen und wir müssen sowas spüren. So, kommen wir in die Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Ja, jetzt muss ich mal gleich irgendwie dieses Blog irgendwie aus Blog-Thema rausstreichen, weil viele Sachen, ich glaube 3 von 4 Sachen, die ich jetzt hier euch präsentieren will, habe ich gar nicht aus Blog, sondern sind einfach Themen, die ich ganz gerne mit euch besprechen will, weil ich sie halt wichtig einstufe. Und da habe ich jetzt gar keine direkten Quellen, obwohl es die da sicherlich gibt, werde da eher auf größere Quellen verweisen, damit ihr da irgendwie einen kleinen Bezugspunkt habt. Als allererstes kann ich eine Sache aus dem Campix-Blog halt rausnehmen. Und das hat ein bisschen was mit uns zu tun. Der Super Early Bird für die SEO Campix und die Campix 2019 hat begonnen, also fürs nächste Jahr. Da sind in jedem Bereich 100 Tickets, die 100 Euro günstiger jetzt an Start gebracht werden. Entweder 100 Tickets oder bis zum 30.09. habt ihr Zeit, da eure Tickets zu besorgen. Und das ist heute online gegangen. Das heißt, heute könnt ihr da an den Start gehen. Erkundigt euch einfach nach den Terminen und fragt vielleicht im Chat oder bei mir, wenn ihr Fragen zu dem Event habt. Sonst haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Für alle Leute, die da aber sparen wollen, die sind aufgerufen, diese 100 Euro jetzt ab heute zu sparen. So, dann will ich auf eine Sache verweisen, die mir nach Austin irgendwie total aufgekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe bestimmte Sachen, die ich einfach suche, weil ich denke, dass sie ja so Spirit aufgeladen sind. Wer mir so ein bisschen folgt, der wird ja gesehen haben, dass ich gerade in unserem Office so ein bisschen ja mir Mühe gebe, den Militärlook so ein bisschen hinzubekommen, aber eben auch so mit Masterminds sehr stark arbeite. Also Leute hier in meinen Fluren aufhänge mit großen Bildern, den ich persönlich folge, die mich inspiriert haben und die mein Business in eine bestimmte Richtung lenken, sicherlich in meiner Ausprägung, aber schon irgendwie beeinflusst haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon immer geredet habe, dass ich in Austin war und Elon Musk halt toll finde mit seiner Vision, mit dem, wie er die Menschen vorantreibt, mit einem bestimmten Spirit, und ich mich da um 5 Uhr morgens in eine Schlange stelle, um ein Ticket für seine Q&A da zu bekommen in Austin, dann ist euch vielleicht auch bewusst, dass mir Sachen, die mit ihm im Zusammenhang stehen, wie jetzt meinetwegen dieser Tesla, dieses Tesla-Cabriolet, was er jetzt in Richtung Mars geschossen hat und so, oder diese Doppellandung von den Boostern von der Heavy, von der Falcon Heavy X, dass die für mich so, ja, eigentlich die Visualisierung dieses Spirits irgendwie sind. Und wenn du im Netz dich einfach mal so ein bisschen rumklickst und danach suchst, bestimmte Sachen von Elon Musk zu finden, dann wirst du an einer Seite nicht so richtig vorbeikommen. Und die nennt sich Redbubble. Das ist eine Seite, die gibt's vielleicht schon mehrere Jahre. Ich glaube, das ist die in den Staaten oder da, ich glaube, die kommen aus Australien, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber dass es die da schon ewige Zeiten gibt. Hier in Deutschland, glaube ich, oder zumindest bei mir jetzt in meiner Bubble, ist Redbubble jetzt erst aufgetaucht so richtig. Und ich habe mich mal so ein bisschen oberflächlich damit beschäftigt, wie denn diese Seite aufgebaut ist. Und im Kern geht es darum, dass diese Seite eigentlich nur eine Plattform ist, wo Designer ihre Designentwürfe einreichen können, die dann von Redbubble auf bestimmte Medien gedruckt werden, wie T-Shirts, wie Bilder, wie Handtücher, wie Basecaps etc. pp. Alles, was ihr so von Merchandising-Sachen her kennt. Das macht Redbubble halt mit den Sachen, die bestimmte Artists halt auf ihrer Plattform einreichen. Und wenn ihr halt nach Elon Musk mal sucht, Merchandising-Artikel oder T-Shirts oder so, ich glaube, da kommt ihr an Redbubble überhaupt gar nicht vorbei. Da ist auf der einen Seite natürlich dieses große Fragezeichen bei mir entstanden, ja, wie ist denn das jetzt hier als Deutscher mit den Urheberrechten, die dann irgendwie so auf einem Bild oder einem Foto von Elon Musk liegen? Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was nur hier in Deutschland relevant ist und was für die Privatnutzung natürlich auch nicht so eine Relevanz hat, weil ob ich mir jetzt ein Bild hier irgendwie ins Büro hänge, wenn ich damit jetzt nicht nach Social, nach außen irgendwie optisch damit sehr stark spiele, wird es jetzt irgendwie mein Privatvergnügen bleiben. Aber wenn es natürlich so um T-Shirts geht, die draußen getragen werden und so, dann spielt natürlich so eine Plattform wie Redbubble direkt damit, mit dieser Illegalität, weil natürlich bestimmte Sachen, also Händler, die sich an bestimmte Reglements hier in Deutschland halten, total natürlich ja, wegfliegen gegenüber Redbubble, weil die natürlich mit diesem Urheberrecht einfach ganz trivial umgehen und die Sachen jetzt rausbringen. Wenn ihr bei Redbubble einfach mal auf der Seite seid und mal so Begriffe eingibt wie Zuckerberg oder Google oder Facebook oder Elon Musk, SpaceX, dann werdet ihr ganz viele Designs finden, die halt mit den Logos spielen, die mit Grafiken spielen, die urheberrechtlich geschützt sind. Und das ist natürlich ein Problem auf der einen Seite, aber natürlich für Redbubble genau der Bereich, wo die jetzt riesen Produkt- und Keyword-Mengen in den Serps von Google belegen, weil sie halt auch eine gute SEO-Arbeit machen und auch in der Reputation natürlich extrem hoch verlinkt werden, weil die ganzen Nerds, die so eine T-Shirts und Basecaps mit diesen ganzen Sachen brauchen, die verlinken natürlich untereinander auch Redbubble so als Referenz und daraus entsteht natürlich ein Riesen-Hub, der auch weltweit ausgerollt eine ziemlich hohe Sichtbarkeit erzeugt hat. Guckt euch einfach mal, wenn ihr Systrix-Nutzer seid, dieses Konstrukt von Redbubble an. Ich will jetzt gar nicht im Detail jedes Part beleuchten, aber ihr werdet ziemlich schnell sehen, was die für einen Job machen und wie breit die weltweit aufgestellt sind. Und da kann man sich sicherlich die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Oder man kann eben auch vielleicht ein paar Sachen bestellen. Aber wie gesagt, achtet immer auf das Thema Öffentlichkeit. Aber sonst, ich meine, es ist immer so der Vergleich da zwischen dem, geht mal bei SpaceX in den Shop. Da findet ihr halt irgendwie auch viele Sachen, die halt nicht so geil sind. Und wenn du halt bei Redbubble irgendwie ein paar Sachen findest, die halt wirklich cool sind und du kriegst die irgendwie aus den Staaten geliefert oder wo auch immer die produziert werden, ich weiß es gar nicht, dann ist natürlich eine Alternative für den privaten Gebrauch. Also da könnt ihr mir ja gerne mal Feedback geben, wie ihr damit umgehen wollt, ob ihr das cool findet oder ob ihr das einfach nur against all Recht ist. Also ein schönes Beispiel für massiven Wachstum und einem echten Mehrwert, der zwar illegal produziert ist, aber da ist. So, dann eine zweite Sache. Ich hatte irgendwann, ich glaube, in der vorletzten Woche oder letzten Woche war das, einen Moment, wo ich nie richtig schlafen konnte. Kennt ihr vielleicht auch. Manchmal liegt man im Bett und wälzt sich und hat den Punkt noch nicht so richtig gefunden, wo die Augen zufallen und wo man dann für die nächsten Stunden in die ewigen Jagdgründe, in die temporäre ewigen Jagdgründe eintritt. Und diesen Tag hatte ich irgendwann, glaube ich, in der letzten Woche. Bin aufgestanden, habe gedacht, okay, gehst du nochmal ins Wohnzimmer, guckst nochmal ein bisschen Fernsehen. Lineares Fernsehen. Ich bin ja 49 Jahre alt. ich bin aus diesem Bereich, wo man auch noch lineares Fernsehen guckt. Und das habe ich halt gemacht, habe mich noch eine Stunde vor die Flimmerkiste gesetzt und schalte an. Und wen sehe ich da? Philipp Westermeier. Philipp Westermeier, der Philipp Westermeier, genau der Typ, der die Online-Marketing-Rockstars von einem kleinen 200-Mann-Event zu einem 40.000-Mann-Event gebracht hat und der eigentlich so, ja, der Vorzeiger-Hirsch jetzt hier neben Frank Thelen eigentlich so in der Online-Marketing-Branche geworden ist. Also es gibt ja zwei große, nämlich den Frank Thelen, der mit der Höhle der Löwen sehr bekannt geworden ist, und den Philipp Westermeier, der jetzt so langsam ähnliche Reichweite bekommt, aber eigentlich nur einmal in speziellen Formaten. Jetzt saß er beim Markus Lanz in einer Talkshow, die zwar, ich glaube, um 23 Uhr angefangen hat. Und ja, das ist Mainstream. Plötzlich ist der Philipp Westermeier im Mainstream drin. Und das sicherlich auch, weil der Markt natürlich nach Leuten lechzt, die was zu sagen haben in dem Thema und vielleicht auch nicht immer weichgespültes Zeug nur zu sagen haben, sondern die auch mal Tacheles mit den Leuten reden, weil Businessleute und Schlipsträger und Berater, die nur irgendwie sozialkonform da draußen irgendwie das Internet interpretieren, die haben wir ja genug da draußen. Leute, die einfach mal auch kritisch mal hinterfragen, mit ein paar Thesen um die Ecke kommen, die vielleicht nicht auch so auf Resonanz stoßen, aber kontroverse Diskussionen auslösen, so eine Leute haben wir da draußen eigentlich nicht so richtig. Und dass der Philipp sich jetzt auf dieses Pflaster begibt, finde ich richtig, richtig cool, weil ich den Philipp auch mag und ich einfach cool finde, dass er für eine bestimmte Bewegung im Internet halt steht. Weil so eine Sache, da kann man sich ja für entscheiden, ganz bewusst, oder man lässt es. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kontakt bei Philipp zustande gekommen ist, ob die Redaktion von Markus Lanz ihn angefragt hat, weil irgendwelche Leute bei den Rockstars waren, oder ob es jetzt im Team von Philipp irgendwelche Leute gegeben hat, die jetzt im Zuge der PR-Arbeit jetzt an Markus Lanz rangegangen sind. Ich würde jetzt persönlich eher auf die erstere Variante tippen, sage ich jetzt mal. Und dann setzt man sich dahin. Also ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, weil man weiß, dass es nochmal ein ganz anderes Publikum ist, was man mit Markus Lanz erreicht, als wenn man jetzt themenrelevant in Online-Marketing-Rockstars-Manier Podcast macht, meinetwegen. Und ich habe reingeschaltet und ja, ich habe Philipp leider nicht gesehen. Also ich habe immer gedacht, er kommt jetzt noch, er kommt jetzt noch, er kommt jetzt noch, weil alle so viel Redezeit hatten und ich gedacht habe so, okay, 5 Minuten lief jetzt Lanz und ich habe gedacht, er wird ja mehr als 5 Minuten Redezeit gehabt haben. Also wird er am Ende noch kommen und am Ende war die Sendung zu Ende. Am Ende war die Endung, war die Sendung zu Ende. Was soll es am Ende sonst sein? Und er hatte noch nichts gesagt. Das heißt, manche Sachen von dem, was ich jetzt erzähle, habe ich durch mir das nochmalige Angucken in der Mediathek mir zusammengetragen. Und es war wirklich so, dass der Philipp am Anfang wirklich gefühlt 5 Sätze sagen durfte, bis er unterbrochen wurde und dann ein anderer Teilnehmer in der Runde wieder irgendwas anderes dazu gesagt hat. Ist auch egal, welchen Bereich er da vertreten hat. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob er jetzt gut war oder schlecht war. Mir geht's halt einfach darum, dass es cool war, dass er den Arsch in der Hose hatte, sich da hinzusetzen. Und dass er auch damit das Risiko in Kauf genommen hat, dass er mit einer Politikerin, also einer ehemaligen Familiensenatorin oder Ministerin da sitzt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und mit dem Precht da sitzt, die zumindest 2 rhetorische Schlachtschiffe sind, und selbst Sascha, der Musiker, auch sehr, sehr redegewandt ist, dass er da sitzt und ja, natürlich noch nicht so perfekt ist, wie die jetzt einfach so rhetorisch einwandfrei jetzt bestimmte Sachen formulieren und man sagt, ja, genau richtig. Da waren viele Sachen bei Philipp noch sehr, sehr ungeordnet, aber darum geht's überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, dass er sich dahingesetzt hat, dass er den Mut hatte, sich dahinzusetzen und jetzt für sich selbst auch gemerkt hat, hey, ich war jetzt den Leuten da rhetorisch nicht so sehr gewachsen. Ich glaube jetzt einfach mal so, dass er es selbst auch so empfunden hat. Und jetzt selbst an sich arbeitet, diese rhetorischen Fähigkeiten auszuprägen. Ich glaube, dass Frank Thelen auch in den ersten Staffeln von der Höhle der Löwen noch nicht so redegewandt war und noch nicht so medienaffin war, wie er es jetzt ist. Und Philipp ist da auf einem guten Weg. Das heißt, Philipp, falls du das hier hören solltest, mach so weiter. Der Rest kommt von ganz alleine. Das ist so, als wenn ich jetzt irgendwie, ich brauche zum Beispiel Englisch in meinem Businessleben überhaupt gar nicht. Ich verstehe sehr viel, glaube ich, in Englisch. Ich würde jetzt mal so sagen, so 70%. Den Rest assoziiere ich sicherlich auch nur in meiner Bubble. Sprechen ist halt für mich ein totales Problem, weil ich einfach ja in diesem Abrufen von Wörtern, die ich eigentlich so aus dem normalen Leben kenne, da echte Schwierigkeiten habe. Und ich weiß, dass ich das nur lösen kann, wenn ich mich wirklich tagtäglich mit dem Thema Englisch sprechen auch auseinandersetze. Ich habe zurzeit nur überhaupt gar keine Cases, keine Kunden, die das jetzt von mir abfordern, wo ich jetzt meinetwegen ein halbes Jahr Arbeit investieren wollen würde in eine Sache, die nur oberflächlich für mich zurzeit relevant ist, weil ich komme ja mit dem Verstehen auf Konferenzen und so eigentlich ganz gut zurecht. Wenn sich mein Fokus ändern sollte, weil wir plötzlich internationale Kunden bekommen und ich mehr Englisch sprechen muss, dann würde ich mir auch die Zeit nehmen, von einem 100% Zeitkontingent natürlich immer abgeknapst, um diese Sache zu lernen. Und genauso ist es beim Philipp auch. Du kannst natürlich jetzt irgendwie hingehen, Rhetorikkurse machen, irgendwie lernen, wie es gerade in politischen Diskussionen, welche Punkte man umschiffen sollte, welche Floskeln man benutzen kann, um dem auszuweichen. Da wird man natürlich konformer, aber ich glaube, das gehört dazu und du kannst eine gewisse Form von Positionierung auch besser rüberbringen, wenn du rhetorisch das in eine gewisse, ja, konforme Art irgendwie eingießt. Und ich glaube, das wird er jetzt auch machen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass Philipp, ja, boah, Gott, in der Woche danach irgendwie, ja, sich Rhetorikstunden gibt oder sich mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzt, die ihm da helfen können, damit er da besser wird, weil ich glaube, Lunte hat er gerochen, weil ich glaube, das macht Spaß. Die Klickzahlen und die Abrufzahlen werden da auch dafür sprechen. Den Weg wird er schon weiter gehen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal in der Mediathek an. Dann werdet ihr auch sehen, wie viel Redezeit er gekriegt hat. Als unbekanntes Licht da draußen haben natürlich Precht und Sascha und die Familienministerin deutlich mehr Redezeit gehabt. Und da bist du halt als kleines Licht mal so Einsteiger. Da kann man natürlich dazu neigen, dass man auch mal eingeschnappt vielleicht ist oder sauer ist und dann nochmal zwischengrätscht, wie er es auch so gemacht hat. Ja, du musst damit umgehen lernen. Und das zu beurteilen aus der Ferne ist halt total albern. Er hat alles richtig gemacht für sich und alle Leute, die darüber sich das Maul zerreißen im klassischen Sinne, die sollen das erstmal nachmachen, was er da hingekriegt hat. So, und das dritte Thema oder ja, das vorletzte Thema jetzt hier im Blogbereich von den Themen, die ich zusammengesammelt habe, ist ein Blogpost, den ich auf Sistrix gefunden habe von dem guten Hans Kronenberg, der in Sachen holistischen Ansätzen oder überhaupt in Ansätzen in Richtung Content auf Sistrix einen Artikel geschrieben hat. Und zwar einen Artikel geschrieben hat zum Thema High-Performance-Content-Formate. Das ist die Abkürzung HPCF. In dem Moment, als ich den Blogpost gelesen habe, war mir schlagartig, wurde mir wieder bewusst, dass die Abkürzung HLP einfach cool ist. Und nicht nur, weil sie cool ist, weil das Thema cool ist, sondern weil man einfach aus einem komplexen Vorgang drei Buchstaben geformt hat, die sich sehr gut sprechen lassen, die man gut auch im Kopf behalten kann. Und darum geht's ja ganz oft, so wie die drei Buchstaben, die wir hier ganz oft beackern, nämlich SEO, SEO, die auch sehr gut im Kopf bleiben, ist HLP halt besser in den Kopf zu bringen als die Abkürzung HPCF. HPCF kann daran liegen, dass es vier Buchstaben sind. Wenn da jetzt irgendwelche Sprachwissenschaftler unter euch da draußen sind, helft mir mal ein bisschen. Liegt es daran, dass es vier Buchstaben sind oder dass es einfach die falschen Buchstaben sind, die da zusammengestückelt wurden? Dass es zumindest für mein Verständnis sehr kompliziert wirkt. Aber manchmal darf man sich ja von diesen Sachen nicht ablenken lassen. Da kann man natürlich was anders machen oder ich würde was anderes machen. Ich finde es halt schon mal sehr cool, dass ich so in dem Hans jemand habe, mit dem ich auch in privaten Chats mich sehr gut austauschen kann über das Thema Content. Und nicht nur holistischen Content, sondern welche Content-Formate, welche Content-Arten, in welchen Suchintentionsumfeldern dann wirklich Erfolge auslösen. Und was er jetzt in diesem ersten Post gemacht hat, ist, dass er einen Wert rausgenommen hat als KPI, um hochperformanten Content auf Seiten auszufiltern. Und da geht es jetzt nicht eigentlich darum, dass man eine ganze Domain beurteilt, sondern dass man eigentlich in Hubs denkt. So ist eigentlich auch meine Herangehensweise, auch im Bereich, wie man Content-Formate grundsätzlich jetzt nicht nur als Einzelformat, sondern als ganze Serie aufsetzen kann. Das heißt, man nimmt jetzt nicht die Domain, sondern man nimmt zum Beispiel ein Verzeichnis in der ersten Ebene, wo man jetzt ein bestimmtes Content-Format einspielen will. Das kann ein Ratgeber sein, das kann ein Blog sein, alles in die erste Ebene gelegt und alle Inhalte, die dann da drin sind, die sollten nach einem bestimmten Muster funktionieren und nicht jedes Muster funktioniert ja mit jeder Suchintention. Wenn aber bestimmte Muster funktionieren in einem bestimmten Bereich, dann sollte man dem schon Genüge tragen. Und wenn eben in einem Bereich sehr informationsorientiert gesucht wird, dann macht es schon durchaus Sinn, vielleicht auch umfassende holistische Seiten dafür zu bauen. Aber es macht vielleicht auch ein anderes Format Sinn. Also ich finde es immer total dämlich, wenn mich Leute immer nur auf dieses HLP-Ding festnageln. Es ist eine Form, die ganz gut funktioniert, aber es gibt sehr, sehr viele andere Formen noch dazwischen, die wir ja auch in der täglichen Arbeit die ganze Zeit benutzen und anwenden. Also das, was der Hans da jetzt aufgeschlüsselt hat, ist, dass es bestimmte Parameter dafür gibt, dass bestimmte Verzeichnisse, die mit Content bestückt sind, dass die KPIs erzeugen können, die dafür stehen, dass der gesamte Hub dieses Verzeichnisses einfach nach oben gezogen wird. Alle Leute, die SEA-Kampagnen zum Beispiel unter euch machen, die werden das ja kennen, dass es eine Quality Score auf einer Anzeige gibt, dass es aber eine Mischung von Quality Scores in einer Anzeigengruppe gibt und dass es auch eine Vererbung in Richtung Kampagnen geben kann. Und genau diese Logik, die hat er genommen und hat die auf Verzeichnisse auf SEO-Basis runtergebrochen. So ist zumindest, also er hat es nicht auf Basis von PPC-Kampagnen gemacht oder von AdWords, aber das ist so der erste Gedanke, der mir gekommen ist in dem Zusammenhang. Deswegen verzeih mir, Hans, wenn ich diesen Vergleich einfach hier reinhaue. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Power, die auf so einem Verzeichnis halt irgendwie drauf ist, dass die sich in alle Richtungen vererbt. Und dass auch Artikel, die jetzt nicht so cool sind und die vielleicht auch nicht so WDF-IDF-konform geschrieben sind, dass die innerhalb des Sitzens in diesem Verzeichnis eben trotzdem noch gute Rankings erreichen können, weil viele andere coole Inhalte eben auch auf diesen Inhalt mit einzahlen und damit in diesem Hub Container Quality Score mäßig einfach gedacht werden kann. Er selbst hat einen Wert ausgemacht, der bei 20% liegt für Verzeichnisse. Und das erkläre ich jetzt nochmal im Detail. Wenn ihr Systrix als Tool benutzt, und das ist jetzt die Voraussetzung, sonst werdet ihr diese Ableitung nicht verstehen, dann habt ihr die Möglichkeit, euch die Verzeichnisse anzugucken, die eine Domain hat. Und wenn da jetzt ein Verzeichnis zum Beispiel drin ist, der Ratgeber heißt, dann gibt es einen Key Performance Indikator und das ist die Verteilung der Rankings über dieses Verzeichnis hinweg. Also alle Unterseiten, die in dem Verzeichnis sitzen, werden damit beurteilt. Und wenn ihr mit diesen Seiten, die da drunter liegen, einen Wert habt, der größer als 20% ist mit Top 10 Positionen, im Vergleich zu allen anderen Rankings, die so da sind, dann geht der Hans davon aus, dass es High-Performance-Content-Formate sind, die da bespielt werden. Wenn man mal ein bisschen tiefer in die Bereiche reingeht, dann wird man sehen, dass es da auch immer Hubs gibt. Also es gibt so Flaggschiffe, so Leuchtfeuer, wie bestimmte Artikel, die halt sehr, sehr umfassend mit sehr vielen Formaten bestückt worden sind, die halt sehr erfolgreich sind, die dann im Zuge der internen Verlinkung natürlich auch diese anderen Formate mit hochziehen. Ganz wichtig fand ich aber diese Betrachtung, dass er diesen Wert hat, 20%, das ist High Performance und das bedeutet halt, dass überdurchschnittlich viele Top 10 Positionierungen von Inhalten, die in diesem Verzeichnis drin liegen, vorhanden sind. Und dann gibt's noch den Wert, glaube ich, von 10-20%, das ist so Middle Class Content Formate und alles, was da drunter ist, da muss man halt in dem Verzeichnis, wenn es denn ein Content Verzeichnis ist, einfach noch ein bisschen arbeiten, um diesen Wert nach oben zu kriegen. Und darum geht's eigentlich am Ende des Tages, dass man probiert als Zielsetzung im Bereich Content Marketing so ein Verzeichnis anzulegen und das kann jetzt auch ein Wiki sein, anstatt von einem Ratgeber und probieren diese Ebene so hoch zu ziehen, dass man immer über 20% bleibt und damit wie so eine Zentrifuge auslöst, die dann immer, Zentrifuge nennt man das ja gar nicht, sondern so ein Perpetuum mobile, irgendwie was die ganze Zeit agiert und sich ständig selbst befeuert mit der Energie, die da reingegeben wird. Lest euch diesen Post einfach mal durch. Der Hans hat mir auch schon gesagt, dass da ganz viele Einzelausprägungen noch kommen werden zu bestimmten Content-Formaten. Er hat da wirklich eine Menge gesammelt und recherchiert, hat sich da unheimlich viel Mühe gegeben. Und sowas liebe ich halt, sich damit auseinanderzusetzen auf so einer Ebene und mal eine ganz neue Perspektive damit reinzubringen, einfach auch einen KPI-Wert mit aufzusetzen und das Thema jetzt von diesem Content-Format einfach so zu beleuchten. Und wie gesagt, ob es HLPs sind oder ob es andere Formate sind, so what? Im Kern geht es darum, dass wir mit Content SEO befeuern wollen und da müssen wir alle Chancen nutzen, die uns da zur Verfügung stehen, so verstehe ich zumindest SEO in meiner Welt. Das kann sicherlich bei anderen anders sein. Um im Thema Content noch ein bisschen drin zu bleiben, will ich noch ein Thema für mich auch auf die Agenda setzen und das ist die Podcast-Schwemme, die es da draußen gibt. Und jetzt weiß ich, dass dieses Thema sehr schnell dazu abglibbern kann, dass das jetzt so, da sind so viele Podcasts und ich beschwere mich und jetzt hören die alle nicht mehr meins. Natürlich ist es so, dass wenn ein größeres Angebot da ist, dann kommt weniger Last auf die einzelnen Formate. Ist ja klar, weil die Aufmerksamkeit wieder geteilt werden muss in allen anderen Bereichen auch. Und das ist eine Schwierigkeit für einen Podcast. Also ich merke schon auch in dem Podcast, dass die Hörerschaft sich ein bisschen verringert, weil einfach die Aufmerksamkeit, glaube ich, auch nicht da ist. Wir haben hier so im Schnitt zwischen 1.000 und 6.000 Hörern. Wenn wir mal so ein Zeitfenster von einem Monat oder zwei Monaten nehmen, das finde ich ganz ordentlich, aber die Tendenz geht schon mehr in Richtung, dass wir vielleicht auch unter 1.000 fallen werden, wenn wir hier nicht irgendwie was machen in dem Format Podcast und jetzt Riesensprünge noch machen, die die Leute halt ziehen und wir immer Themen titulieren, die halt wirklich mit einer catchy Überschrift kommen und irgendwie was verlocken. Also wie es im Content-Marketing in der Publizierung eigentlich auch so ist, was aber nicht so jetzt hier für diesen Podcast so ein Treiber ist für mich selbst. Wenn so eine Schwemme entsteht, und die ist ja jetzt im Podcast ziemlich massiv, die ist aber in vielen anderen Content-Formaten da draußen schon lange da gewesen, jetzt wird sie halt für Podcast irgendwie relevant, dann ist meine Intention eigentlich immer, entweder man entwickelt sich in dem Format weiter oder man probiert diesen Weg zu verlassen und daraus andere Formatansätze zu machen im Thema Audio. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, was wir da machen, sondern will euch einfach mal nur den Denkreiz geben, dass es vielleicht denn nicht immer so sinnvoll ist, nur einen Podcast zu machen in einem Bereich, der super, super massiv gerade wächst und wo die Leute total überfordert sind, da die Formate zu konsumieren, einschließlich meiner Person, sondern sich einfach mal Alternativen zu machen, wo kann denn die Reise noch hingehen. Da werde ich vielleicht in den nächsten Ausgaben ein bisschen was zu bringen und Leute, die mir auf Facebook folgen, die werden vielleicht auch sehen, was ich in die Richtung meine. Mir geht's nur um den Denkansatz, wenn Pfade totgetrampelt sind, probiert dieses Format zu nutzen, aber für euch irgendwie einen anderen Weg zu finden. Und hört sich vielleicht bei mir so leicht an, ist bei euch vielleicht gar nicht so leicht. Ja, aber manchmal will ich euch auch nicht an die Hand nehmen und euch alles zeigen, sondern will einfach nur ein paar Hinweise streuen. Okay, kommen wir zum Hauptthema. Hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich eben über Hans schon gesagt habe. Nämlich ein bisschen was mit holistischen Landingpages und der Suchintention, die ja sehr, sehr massiv und intensiv eigentlich in diesem Thema zu behandeln ist, um überhaupt zu verstehen, warum holistische Landingpages vielleicht Sinn machen in einem bestimmten Bereich. Bis gleich.
Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
So, meine Lieben, dann kommen wir mal zum Hauptthema. HLP ist wieder so die große Überschrift und ich will euch heute mal so einen dieser Einstiegsbarrieren nehmen, die überhaupt zu diesem Thema HLPs eigentlich führen. Also man muss ein paar Sachen verstehen, um überhaupt die Bedeutung von holistischen Landingpages ableiten zu können und auch beurteilen zu können, lohnt sich es jetzt, mit einer HLP an den Start zu gehen oder überhaupt mit einer Seite, die halt sehr inhaltslastig ist, an den Start zu gehen oder nicht. Und dazu musst du halt wissen, dass es verschiedene Suchintentionen gibt, die Suchende haben, die etwas suchen in Google. Und da gibt es zwei große Felder, es gibt mehrere Suchintentionen, aber zwei große Felder, die für die Entscheidung Content-Format-Seite oder eine andere Form entscheidend sind, um diese Entscheidung zu treffen, um für dich eigentlich auch abfedern zu können, lohnt es sich jetzt, eine HLP aufzusetzen oder lohnt es sich nicht? Also, gehen wir mal diese Suchintentionen durch. Da sind auf der einen Seite informationsorientierte Suchen. Das heißt, das sind alles die Suchen, wo Leute was eingeben mit der Intention, Informationen zu bekommen, aber gar keinen richtigen Kauf, gar keine richtige Kaufintention haben, sondern die wollen sich erstmal nur informieren, die sind in ihrer Customer Journey relativ weit vorne und würden vielleicht aus ihrer Information heraus einen Kaufprozess einleiten, wenn sie überzeugt wären, aber eigentlich sind sie in dem Moment, wo sie in den Suchschlitz irgendwas eingeben, noch in einer frühen Phase der Informationssuche. Und für diese Suchen, die da auch abgefeuert werden, wird Google das möglichst beste Ergebnis eigentlich bereitstellen. Das ist zumindest die Intention, die sie haben. Das heißt, wenn du eine Suche eingibst, die informationsorientiert wirkt für die Suchmaschine, dann wird sie dir auch Ergebnisse liefern, die auf Seiten hinweisen, die diese Fragen, die du stellst, also dieses Informationsbedürfnis stillen können. Und das sind dann oftmals auch oder fast ausschließlich Seiten, die informationsorientiert sind, wie das eine holistische Seite zum Beispiel ist, aber wie auch andere textlastige Content-Formate das sein können, die nicht direkt in den Sale reinführen. Dann gibt's aber auf der anderen Seite natürlich ganz klassische transaktionelle Suchen. Das heißt, da, wo die Keywords kombiniert werden mit dem Zusatz kaufen oder bestellen oder online buchen etc. pp. Das sind klassische transaktionelle Suchen. Das heißt, da weiß ich eigentlich schon, was ich will. Suche jetzt nur irgendwie einen Shop, wo ich halt mein Kaufbedürfnis jetzt loswerden kann. Und da muss ich mich vielleicht noch orientieren. Da gibt's dann wieder Informationen, klar. Also diese Felder vermischen sich so ein bisschen. Aber so grundsätzlich ist der in seiner Customer Journey bis zum Kaufprozess schon relativ weit hinten, also relativ weit am Ziel und muss auch dementsprechend mit entsprechenden Formaten beglückt werden. Und das weiß halt Google auch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Schuhe kaufen eingebe, dann weiß ich als Google, okay, der will jetzt wirklich schon was kaufen. Der will nicht sich nur informieren über rote Schuhe, sondern der will wirklich was kaufen. Und dementsprechend wird Google dazu übergehen, mehr Shop-Ergebnisse anzubieten in seinen SERPs, als es vielleicht bei informationsorientierten Anfragen der Fall ist. Ja, so grundsätzlich die Trennung verstanden. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach mir nochmal eine Frage stellen, den erkläre ich es euch vielleicht nochmal in einer kleinen Chat-Einzelsitzung. Dann gibt es noch so ein paar andere Suchintentionen, wie zum Beispiel die navigationelle Suche, wo schon eine Marke meistens vorhanden ist. Also wenn ich schon eingebe, Schuhe bei Zalando kaufen, dann weiß ich, das ist eine transaktionelle Suche, aber eben navigationsorientiert über die Ergebnisse, die schon in den SERPs ausgegeben werden, aber auf eine Marke bezogen. Ja, um zu verstehen, ob sich das jetzt lohnt, mit so einer holistischen Seite meinetwegen überhaupt an den Start zu gehen, muss man die beiden Felder eigentlich verstehen. Und man muss verstehen, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser transaktionellen Suchen, die ich beschrieben habe, also die, die direkt zum Kauf führen sollen, dass die von Google eigentlich erfasst werden können, weil eigentlich so richtig fest steht ja nie, ob der sich jetzt nicht informieren wollte, ob der vielleicht nur Schuhe kaufen eingegeben hat, aber dann, wenn er auf der Seite auch drauf ist, doch irgendwie erschlagen wird von dem ganzen Angebot und sich dann doch mal informieren muss. Also es ist ein sehr fließender Übergang und es gibt nach meiner Erfahrung sehr wenig Bereiche, wo ein Keyword wirklich so prägnant ist, dass in den Ergebnisseiten nur Shops meinetwegen oder nur Seiten da sind, die ein Kaufinteresse befriedigen. Sondern in vielen Bereichen sind es halt Mischformen. Und das sieht dann immer so aus, dass ihr sehr viele informationsorientierte Ergebnisse habt, dass ihr aber auch sehr viele Shop-Ergebnisse habt und Google dann natürlich gerade in der Übergangsphase auch in einem bestimmten Zeitkorridor guckt, wie ist jetzt das Interesse der Leute? Weil Google sieht ja ganz genau, auf welches Ergebnis geklickt wurde, wie lange die Leute weg waren, ob sie wieder zurückspringen, wie die Verweildauer auf den Seiten sind. Das kann Google ja sehr gut messen und auf Basis von diesen Messungen wird sie temporär für die Zeit, für die es relevant ist, ein Ergebnis ausliefern, von dem Google meint, dass es das Richtige für den User ist. Und anhand dieser Formulierung merkt ihr schon, dass das wie ein Stück Kernseife, was feucht zwischen euren Fingern hin und her glibbert, dass das so ein Thema ist, weil du es nicht richtig greifen kannst. Und alle Sachen, die du nicht richtig greifen kannst, weil du nicht weißt, wie sich Google verhält, die musst du halt selbst ausprobieren. Deswegen ist es relativ schwierig, wenn Leute sagen, okay, grundsätzlich geht es nicht, mit einem Shop informationsorientierte Ergebnisse abzufeuern, auch in einer Suchintention, die vielleicht transaktional ist. Ich glaube, dass man das ausprobieren muss. Man muss gucken, ob man mit einem informationsorientierten Ergebnis in eine Kombination wie Schuhe kaufen meinetwegen oder in jeder Ableitung reinkommen kann oder nicht. Das muss man austesten, weil immer die Möglichkeit des Benutzens beinhaltet ja auch die Möglichkeit, dass man vielleicht einen Weg geht, den viele andere nicht gegangen sind. Und wer hier mir eine ganze Weile schon folgt, der weiß ja, dass ich nicht so der Verfechter davon bin, immer diesem berühmt-berüchtigten weißen Hasen hinterher zu rennen. Also nicht dem hinterher zu rennen, dass zum Beispiel mal Amazon irgendwann vor 100 Jahren gesagt hat, dass die Reduktion der Ladezeit um ein Zehntel irgendwie dazu geführt hat, dass die Conversion um 2% nach oben gegangen ist oder wie auch die Zahlenkombination da war. Das ist alles die Betrachtung aus einer Einzelsituation und vor allem oder auf einem Zeitstrahl, der halt 6 oder 8 Jahre zurückliegt, wo diese Daten das erste Mal genannt worden sind. Und das ist halt immer schwierig. Du musst deine Erkenntnisse für dich selbst sammeln, um in dem Feld aktiv zu sein. Und du wirst auch die Frage von Konkurrenten nie beantwortet bekommen, weil wenn die es in irgendeiner Form versuchen, dann wirst du die Ergebnisse hundertprozentig nicht so richtig sehen. Es sei denn, diese Ergebnisse tauchen auch wirklich in den Top-10-Ergebnissen auf. Du recherchierst die jedes Mal und meinst, okay, jetzt guck mal, jetzt sind hier gerade informationsorientierte Ergebnisse aufgepoppt. Aber auch das kann natürlich wieder nur ein temporäres Ergebnis sein in einem bestimmten Content-Zeitstrahl. Und jetzt, was macht man daraus? Ihr merkt schon, du kannst dieses Blatt so drehen und wenden, wie du willst. Du wirst irgendwie nicht so richtig eine Lösung dafür finden. Das heißt, wenn du ein Shop zum Beispiel bist, ist die Alternative, die wir fahren aktuell, sowieso zweigleisig zu fahren. Das heißt, wenn ich eine Seite habe, die transaktionell formiert ist, wie eine Kategorieseite oder eine Produktseite in einem Online-Shop und die funktioniert aktuell sehr gut, dann sollte ich in den Schlachtschiffen, die ich habe, also die Sachen, wo ich viel Umsatz mache, wo ich hohe Marge habe, wo es mir richtig wehtun würde, wenn ich aus den Top 10 organisch rausfallen würde, da muss ich anfangen, halt mit irgendeiner Seitenart und in meiner Welt eben auch mit einer holistischen, informationsorientierten Seite probieren, ein Gegenstück zu bauen, damit ich auch auf mögliche Veränderungen innerhalb der Ergebnisse reagieren kann. Beispiel, ihr habt jetzt das Thema Rauchmelder und die Leute, die mir folgen, die wissen ja, dass ich da in dem Bereich ein bisschen engagiert bin. Ihr habt das Thema Rauchmelder und da sind übers Jahr gesehen oder auch in den Phasen, wo die Rauchmelderpflicht kam, halt sehr viele auch transaktionelle Suchen mit bei. Du wirst also sehr viele Online-Shops in den ersten Ergebnissen zum Thema Rauchmelder oder nach der Suche nach Rauchmeldern finden. Weil Google einfach sagt, okay, aktuell ist es so, dass ein großer Bedarf an Rauchmeldern da ist und der muss irgendwie befriedigt werden. Also liefere ich sehr viele transaktionelle Ergebnisse aus. Und wenn das Feedback von der Suchmaschine entsprechend ist und die User-Signale entsprechend sind, dann bleibt das erstmal auch so. Aber nun kann sich das relativ schlagartig ändern. Also ihr habt in dem Szenario ganz viele transaktionsorientierte Ergebnisse da. Und eure informationsorientierten Ergebnisse sind vielleicht auf der Seite 2 und erschaffen somit überhaupt gar keinen Traffic. Alles erstmal richtig gemacht, weil natürlich der direkte Move in den Shop rein, direkt zur Conversion, einfach immer der smartere ist. Jetzt seid ihr auf der Position 6 in den Ergebnissen zum Beispiel. Das ist eine schöne Positionierung, um einfach zu gucken, was sich so bewegen kann. Und jetzt passiert Folgendes. In Deutschland brennt ein Haus ab. Ja, ich hoffe nicht, dass das passiert. Passiert leider aber sehr oft. Und da stirbt jetzt irgendwie eine Familie mit sehr vielen Kindern. Irgendwas, was sehr viele Emotionen auslöst. Ihr kennt diese Hebel alle selber. Jetzt schreibt die Presse darüber. Umso mehr Emotionen ausgelöst wird, umso mehr schreibt die Presse darüber. Und jetzt merkt, dadurch, dass die Presse zu diesem Thema was schreibt und wenn es dann speziell runtergebrochen wird in bestimmte Cluster, geht es noch sehr viel schneller. Aber die Suchmaschine merkt, hey, hier kommt jetzt plötzlich ein aus den Medien gesteuertes, also aus den Nachrichten gesteuertes Informationsinteresse zu einem bestimmten Thema. Weil die Leute einfach nach Rauchmelder suchen, nicht weil sie einen kaufen wollen, sondern weil sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und das hat in erster Linie ein Resultat zur Folge, dass du oftmals so eine Newsboxen in den Ergebnissen sehen wirst, weil bestimmte Nachrichten plötzlich in dem Thema aufpoppen. Kurz danach werden sehr viele transaktionelle Ergebnisse, ganz viele informationsorientierte Ergebnisse auftauchen, weil die Medien, die jetzt über dieses Thema, was tagesaktuell ist oder was auf dem Zeitstrahl relativ aktuell gehalten ist, weil die darüber schreiben, oftmals Verlage, die sehr viel Trust auch für die in Sachen SEO haben, und die poppen plötzlich in dem Thema auch auf, weil sie natürlich diesen Freshness-Faktor haben. Und plötzlich bist du mit deiner Seite, die vorher auf Position 6 vielleicht in dem Umfeld gegen irgendwelche anderen großen Shops wie Conrad oder wie irgendwelche anderen Mediamarkt etc. pp. Da auflaufen müssen oder Amazon, bist du auf Platz 6 und plötzlich kommen die informationsorientierten Ergebnisse rein. Die springen ja erfahrungsgemäß nicht direkt gegen Amazon, sondern also nicht direkt auf die ersten Positionen, sondern die springen natürlich, also die krauchen so von unten so langsam in die Top 10 ran. Robben sich erstmal so die zweite Seite durch, das geht aber relativ schnell innerhalb von Stunden und sind dann plötzlich, bumm, erste Seite, Ergebnis 10, 9, 8, 7, 6. Und 6 führt schon dazu, dass natürlich die Möglichkeit da ist, dass ihr ausgetauscht werdet. Also 4 neue Ergebnisse aus informationsorientierten Suchen und euer Ergebnis ist raus aus dem Top 10. Mit den entsprechenden Folgen auf die Conversion, auf die ihr natürlich als Unternehmer angewiesen seid. Und das ist ein Problem. Also, was kann ich dagegen machen? Jetzt wäre das Szenario, ich bin mit meinem Ergebnis raus. Wenn es denn aber ein sehr umkämpfter Bereich ist oder ein Bereich auch ist, der euch wehtut, dann solltet ihr eben dafür sorgen, dass ihr in bestimmten Bereichen selbst dieser Anbieter von informationsorientierten Seiten seid. Und das kann eben eine holistische Landingpage sein, wenn die Nachfrage danach eben groß ist. Und im Idealfall seid ihr schon vorher nicht einfach so ad hoc, sondern seid vorher mit einer bestimmten informationsorientierten Seite auf der zweiten Seite positioniert. Im Ernstfall oder im Idealfall wäre es so gewesen, dass ihr vielleicht, weil die erste Seite voll ist mit transaktionellen Ergebnissen, auf der zweiten Seite auf Position 11 ein informationsorientiertes Ergebnis habt, eine HLP zum Beispiel. Und in dem Moment, wo dieses informationsorientierte Interesse einfach sich ändert und die nach oben gespült werden, ist die Möglichkeit, dass ihr mit eurer Seite auf Position 6 kommt, sehr, sehr gut. Und wenn du dem so folgst bei dem, was ich sage, wirst du merken, dass das darauf hinausläuft, dass man mit Sachen, die einem sehr, sehr wichtig sind im Vertrieb und im Sale wichtig sind als Unternehmer, dass man da mit doppeltem Boden arbeiten sollte. Und genau, das ist meine Meinung. Also verlasst euch nicht mehr darauf, dass euer transaktionelles Ergebnis, was euch aus dem Shop rauskommt, für immer und ewig so Bestand haben wird, sondern es bedarf ein paar News in eurem Bereich und die SERPs in den Top 10 werden einfach total durchgemixt. Und wenn ihr dann nicht mit dem richtigen Ergebnis am Start seid, dann kann es problematisch werden. Das heißt, arbeitet mit doppeltem Boden und dann auch mit Sachen, die aktuell funktionieren, und HLPs funktionieren nun mal aktuell sehr gut, aber wenn ihr kleinere Formate schafft in dem jeweiligen thematischen Umfeld und könnt informationsorientierte Seiten erzeugen, wo Google eben erkennt, okay, da geht es um Informationen und ihr könnt die entsprechend platzieren und da sind nur 500 Wörter drauf. Na, so what? Also ich bin da der Letzte, der sagt, okay, ihr müsst jetzt irgendwie so eine Schlachtschiffe bauen. Wenn es mit kleinem Einsatz möglich ist, dann solltet ihr das machen. Es sei denn, ihr guckt halt noch ein bisschen weiter im Zeitstrahl in die Zukunft und denkt vielleicht daran, ja, das mit den 500 Wörtern könnte mein Konkurrent auch schnell nachbauen, könnte vielleicht auch jemand nachbauen, der vielleicht mehr Trust hat, wie ein Verlag oder so. Also probiere ich auf die informationsorientierte zweite Seite ein Ergebnis zu packen, was ein anderes Format hat, was vielleicht so massiv ist, dass die anderen Verlage vielleicht nicht so schnell daran vorbeikommen. Ja, nur mal so als Denkmodell. Und dann sind wir wieder bei dem Bereich HLP. Ich hoffe, ihr habt die Unterscheidung jetzt so ein bisschen geschnallt und in welche Richtung das geht. Und ihr müsst natürlich auch wissen, dass, und das wiederhole ich jetzt gerne nochmal, dass das für Ergebnisse gilt, die für euch wichtig sind und die oftmals, in der Regel ist zumindest in unserer Ableitung immer so, dass die einen hohen CPC haben. Also das ist immer so die Ableitung von dem, dass die relevant sind für Commerce und für informationsorientierte Suche. Ja, das war eine Perspektive, die ich euch mal mitgeben wollte, um überhaupt zu verstehen, wo HLPs überhaupt sinnvoll sind und wo Suchintentionen direkt auch mit HLPs verbunden sind und wie die Customer Journey auch damit verbunden ist, die ja die zu taxieren, noch sehr viel schwieriger ist, weil du wirst nicht so richtig wissen, wo die Leute in ihrem Kaufinteresse gerade sind oder auch in ihrem Informationsinteresse. Es sei denn, heute ist die große Es sei denn schon Show, du baust diese holistischen Seiten so dynamisch, dass du die einzelnen Zielgruppen, die du darauf ja fixierst, dass du die nochmal ableiten kannst und dir merken kannst in irgendeiner Form. Also du könntest ja zum Beispiel Sprungmarken setzen zu bestimmten Seitenteilen oder noch idealer zu bestimmten Einzelseiten, die du vielleicht auch gar nicht indizieren lässt, die dann bestimmte Cookies setzen, die du dann über Facebook nochmal bespielen kannst als ein Denkmodell. Also man kann da eine ganze Menge machen, um einfach auch die Zielgruppen runterzubrechen, die du natürlich global einsammelst zu einem Suchterm, die aber natürlich viel diffiziler noch ausgeliefert werden. Die Menschen sind halt faul, die geben halt nicht ein, aus welcher Zielgruppe sie kommen, sondern sie probieren sich innerhalb der Navigation zu orientieren und selbst für sich zurechtzufinden. Und da kann man sie natürlich sehr schön separieren. Aber das ist alles aufwendig. Und da kommen wir zum Kern des Themas. Um diese Unterscheidung hinzubekommen und auch für die Zukunft gerüstet zu sein, ja, also im Werbemarkt würde man ja sagen, um auch morgen noch kraftvoll zubeißen zu können, müsst ihr eben euch entsprechend positionieren. Du darfst nicht mehr eindimensional denken und sagen, ich mache jetzt hier einen Shop und baue eine Marke auf. Nein, du musst die ganzen Sachen im Marketinggefüge alle drauf haben. Und dazu gehört eben auch, dass es eine Unterscheidung zwischen transaktioneller Suche und informationsorientierter Suche gibt. Basta. Damit musst du dich beschäftigen, wenn du das nicht machst, dann gehst du ein großes Risiko ein und die Gefahr auch ein, dass dein Business, wenn es sehr stark von SEO abhängig ist oder von Suchmaschinen abhängig ist, irgendwann gegen die Wand fährt. Und das ist ein Problem. Wenn du da Fragen haben solltest, dann melde dich doch einfach nochmal bei mir. So, machen wir noch kurz Event-Tipps und einen Event-Tipp zumindest. Und dann wartet auch schon für heute.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine. Geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. Oh.
Ja, das Jahr vergeht wieder wie im Flug und ab der zweiten Jahreshälfte ist sowieso mehr los. Ich habe das Gefühl, im Frühjahr ist nicht so richtig viel los, obwohl, das ist auch Quatsch, das ist wieder meine eigene Bubble, glaube ich. Aber natürlich, weil ich ab Mai natürlich mehr Zeit für mich selbst habe und meine eigene Fortbildung, kommt es mir sicherlich nur so vor. Ich will euch einfach ein Event noch mit auf den Weg geben, was jetzt Ende Mai stattfindet. Und das ist jetzt gerade für Content-Marketer vielleicht ein bisschen interessanter. Und das ist das Forward-Festival in München. Da habe ich jetzt vor 2 Wochen das erste Mal was von gehört. Find's vom Format her ziemlich spannend und ist mal ein Thema abseits vom Online-Marketing. Also eher Kunstart getrieben, Design getrieben, aber in Verbindung mit Marketing und Online-Marketing. Wirkt vielleicht erstmal verwirrend auf euch, aber ich glaube, dass die große Challenge eben ist, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also auch zu verstehen, wie Designer an das Thema Online-Marketing rangehen, um zu verstehen, welche Hürden man überwinden muss, um mit Designern zusammenzuarbeiten, weil das, glaube ich, ist ein großes Manko da draußen, dass viele Designer halt keine Ahnung von Online-Marketing haben und dass sehr viele Online-Marketer keine Ahnung vom Design haben. Und die beiden Felder zusammenzubringen, dazu sind so ein Events super, glaube ich. Und ich werde mir das mal angucken, ob es denn wirklich am Ende super ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass es schon cool ist, einfach mal als Erster auf so eine Formate aufzuspringen. Und deswegen empfehle ich jetzt einfach mal das Forward Festival in München. Das geht vom 30. bis zum 31. Mai. Und ich werde da, denke ich mal, am Start sein. Ich habe jetzt noch nicht gebucht, aber ich glaube, ich werde das machen. Sonst nochmal der Hinweis auf den Verkauf der Super Early Bird Tickets für die Campix und die Contentix nächstes Jahr im März. Wenn ihr da noch Fragen haben solltet, im Chat oder an mich. Sonst war es mir wieder ein Vergnügen, hier diesen Podcast mit euch zu machen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Also genug Zeit für euch auf iTunes eine Rezession zu hinterlassen, uns da mit 5 Sternen zu bewerten. Darunter geht nichts, sorry. Und uns da im Ranking in iTunes ein bisschen zu helfen und unter die Arme zu greifen. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wenn ihr im Westen der Republik unterwegs seid, dann gebt ein bisschen fein Acht. Da soll ja wieder eine ganze Menge an Gewitter runterkommen. Wenn ihr im Osten unterwegs seid, dann ist es ja nur noch eine kurze Zeit, bis der Sommer wieder durchstartet. Und die im Süden haben, glaube ich, immer Sonne. Habe ich so das Gefühl. Obwohl da natürlich über die Alpen auch eine ganze Menge rüberzieht. Ja, das war's. Ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski.